In den letzten beiden Abenden haben wir uns um die ersten beiden Kapitel des Buches Daniels gekümmert. Und jetzt machen wir heute Abend einen ganz großen Sprung. Wir kommen in das sechste Kapitel. Das sechste Kapitel hat seine Besonderheit darin, dass es das bekannteste ist. Denn da geht es um diesen Bericht von Daniel in der Löwengrube. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand, der eine klassische christliche Sozialisation hinter sich hat, der nicht irgendwann mal bei Daniel an der Löwengrube vorbeigekommen ist, so ähnlich wie unsere Kinder auf keinen Fall an der Arche Noah vorbeikommen, so kommen sie nicht an Daniel in der Löwengrube vorbei. Einer der ganz bekannten Texte aus dem Alten Testament, das ist ganz, ganz klar. Wie kann ich jetzt Sie mitnehmen in Daniel 6? Ich weiß nicht, wer von Ihnen Daniel 1 und 2 erlebt hat. Ich möchte nur ganz kurz Sie daran erinnern oder eben erstmals mitnehmen, dass wir mit dem Buch Daniel an ein besonderes biblisches Buch herangetreten sind. Ein Buch, das uns Gott geschenkt hat, in dem zum einen natürlich hier die Daniel-Berichte drin sind, wie zum Beispiel der von Daniel in der Löwengrube, aber zum anderen eben auch ganz besondere prophetische Texte sind, wo Daniel Visionen, Gesichte, Eindrücke von Gott bekommt. Und der Mix aus beidem macht auch das Besondere des Daniel aus. Was auch das Besondere des Daniel ausmacht, ist natürlich, dass wir mit der Figur, der Person, dem Charakter des Daniel eine Person vor uns haben, die wir über viele Jahre und Jahrzehnte begleiten können. Denn wir haben gelernt, in Daniel 1, dieser junge Mann wurde als Teenager entführt, mitgenommen aus seiner Heimat, aus Juda, aus Jerusalem und in die babylonische Welt hineingenommen. Er konnte sich dagegen nicht wehren. Der Großkönig Nebukadnezar hatte es angeordnet und Daniel musste sich dem fügen. Und so kam er als junger Kerl in den babylonischen Raum, diese große Weltmacht mit allem, was dazugehörte, und blieb dort über Jahrzehnte. Und diesen Zeitsprung, den erleben wir jetzt genau heute Abend. Wir haben Kapitel 1 und Kapitel 2 den jungen Daniel gehabt, den Teenager, den maximal 20-jährigen Daniel. Und wir springen jetzt in Kapitel 6 an das Ende seines Lebens. Also von dem Teenager und jungen Mann springen wir in die Seniorenabteilung. Denn der Daniel, den wir heute Abend hier vor uns haben, das ist der Daniel, der etwa 80 Jahre alt ist. Dazwischen liegt viel anderer Text, auf den wir natürlich jetzt nicht eingehen können, aber wir springen vom Anfang an das Ende des Lebens des Daniel und erfahren, dass er noch einmal eine ganz besondere, herausfordernde Zeit hineingerät mit seinem persönlichen Leben. Und jetzt möchte ich Ihnen gerne nach diesen einleitenden Sätzen das sechste Kapitel aus Daniel lesen. Darius aus Medien übernahm das Reich, als er 62 Jahre alt war. Und es gefiel Darius, über das ganze Königreich 120 Statthalter zu setzen. Über sie setzte er drei Fürsten, von denen einer Daniel war. Ihnen sollten die Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König der Mühe enthoben wäre. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm, und darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Da trachteten die Fürsten und Statthalter nach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre, aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Da sprachen die Männer: Wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm: Der König Darius lebe ewig. Es haben die Fürsten des Königreiches, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht. Statthalter alle gedacht, es solle ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König, allein zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Darum, o König, wollest du ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. So ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Da kamen jene Männer eilends gelaufen, fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Da traten sie vor den König und redeten mit ihm über das königliche Gebot. O König, hast du nicht dein Gebot erlassen, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten würde, von irgendeinem Gott oder Menschen außer von dir, dem König, allein zu den Löwen in die Grube geworfen werden solle? Der König antwortete und sprach, das ist wahr, und das Gesetz der Meder und Perser kann niemand aufheben. Sie antworteten und sprachen vor dem König, Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, der achtet weder dich noch dein Gebot, das du erlassen hast, denn er betet dreimal am Tag. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und war darauf bedacht, Daniel die Freiheit zu erhalten und mühte sich, bis die Sonne unterging, ihn zu erretten. Aber die Männer kamen wieder zum König gelaufen und sprachen zu ihm, du weißt doch, König, es ist das Gesetz der Meder und Perser, dass alle Gebote und Befehle, die der König beschlossen hat, unverändert bleiben sollen. Da befahl der König, Daniel herzubringen, und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube. Der König aber sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Sie brachten einen Stein, den legten sie vor die Öffnung der Grube, den versiegelte der König mit seinem eigenen Ring und mit dem Ring seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschehe. Und der König ging weg in seinen Palast, fastete die Nacht über, ließ kein Essen vor sich bringen, konnte nicht schlafen. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Grube, wo die Löwen waren. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Und der König sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können von den Löwen? Daniel aber redete mit dem König, der König lebe ewig, mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, so dass sie mir kein Leid antun konnten, denn vor ihm bin ich unschuldig und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube herausziehen. Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Da ließ der König die Männer, die Daniel verklagt hatten, holen, zu den Löwen in die Grube werfen, samt ihren Kindern und Frauen. Und ehe sie den Boden erreichten, ergriffen die Löwen sie und zermalmten alle ihre Knochen. Da ließ der König Darius allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde schreiben, viel Friede zuvor, das ist mein Befehl, dass man in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und sich vor ihm scheuen soll, denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt, und sein Reich ist unvergänglich, und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer, und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Der hat Daniel von den Löwen errettet. Und Daniel hatte große Macht im Königreich des Darius und auch im Königreich des Kyros von Persien. Und mit dem letzten Satz fangen wir an. Um ein ganz klein wenig die historische Verwirrung zu entwirren. Ja, wer jetzt? Darius oder Kyros? Nur für ihren Kopf. Wir sind im Babylonischen Reich gewesen, in Kapiteln 1 und 2, mit dem Großkönig Nebukadnezar. Nach dem Babylonischen Reich, das goldene Haupt von gestern Abend, nach dem Babylonischen Reich kommt die nächste große Weltmacht. Und die nächste große Weltmacht, das ist nun das Medo-Persische Reich. Und der, der eigentlich das Sagen hat, das ist dieser König Kyros. Nicht Gyros, was anderes. Kyros. Also Kyros, dieser König Kyros. Und dieser Großkönig Kyros, der ist deswegen für uns in der israelischen Geschichte so wichtig im Alten Testament, weil er im Jahr 539 das sogenannte Kyros-Edikt erlassen hat. Und dieses Kyros-Edikt besagt, oh großes Wunder, dass tatsächlich die jüdische Bevölkerung aus der babylonischen Gefangenschaft jetzt nach Hause zurückkehren kann und wieder in Juda, in Jerusalem unter persischer Herrschaft, aber immerhin einen Neuanfang wagen kann und sie dürfen sogar ihren Tempel wieder aufbauen, der sogenannte nachexilische Tempel. Damit erfüllt sich das, was Gott durch den Propheten Jeremia gesagt hat, dass nach 70 Jahren tatsächlich diese babylonische Gefangenschaft ein Ende hat und die jüdische Bevölkerung zurück hat. Die geht auch zurück, wenn Sie Ihre Bibel lesen, das können Sie nachlesen, in Esra, Nehemia, das sind diese Bücher, wo davon berichtet wird, von dieser Zeit, von dieser ganz wichtigen nachexilischen Zeit. Und nun war es historisch so, dass am Anfang der Herrschaft des Kyros dieses Reich unterteilt war in die Medo- und die persische Zeit und Herrschaftsgebiet. Und im Gebiet, in einem Gebiet, setzte dieser Kyros diesen besagten Darius als Unterherrscher ein. Also über Darius ist noch ein anderer, nämlich der Kyros. Kyros, Darius, die drei Fürsten, die Statthalter. So wurde dieser Teil des Medo-Persischen Reiches am Anfang regiert. Das nur für Ihren Kopf. Und jetzt taucht plötzlich, wir wissen gar nicht warum, dieser Senior wieder auf. Der 80-jährige Daniel, der teilweise ganz untergetaucht war am Ende des Babylonischen Reiches, wird nun wiederbelebt, in Anführungszeichen, bekommt wieder als wichtiger Mann eine wichtige Position in diesem Reich. Und das, was wir nun entdecken, ist, dass er mit großer Klarheit seine Aufgabe wahrnimmt. Wunderbar. Er nimmt die Aufgabe wahr und gerät dieser Mann, der ja auf dem politischen Parkett ein Kenner ist, er gerät in eine ganz bescheuerte Lage hinein. Das, was hier beschrieben wird, hat ja ganz einfach mit Macht und Gerangel und Neid und all dem zu tun, was die Menschheit seit 1. Mose 3 ebenso bewegt. Und nun entdecken wir bei diesem Daniel einen ersten ganz wichtigen Punkt, der in Daniel 6 zum Tragen kommt. Denn wir fragen uns natürlich, wer bist du eigentlich, Daniel? Wer bist du? Auf der einen Seite wird er in Daniel 6 beschrieben als einer der führenden Staatsmänner in diesem medopersischen Teilbereich, einer der drei, die unter dem König unmittelbar das Sagen hatten. Wir haben ihn also mit einer ganz großen Autorität und politischen Macht uns vorzustellen. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite haben wir gehört, wie seine Kollegen, in Anführungszeichen, toll, wenn man solche Kollegen hat, wie seine Kollegen ihn bezeichnen. Seine Kollegen bezeichnen ihn, als sie vor dem König, vor Darius kommen, als Daniel, einer der Gefangenen aus Juda. Ah, das ist ja eine Unverschämtheit. Das ist eine Unverschämtheit. Sie versuchen ihn zu diskreditieren, indem sie auf seine ganz besondere Biografie aufmerksam machen. Na, der ist ja dann ja auch vor 70 Jahren, ja damals noch im Babylonischen Reich, vom Großkönig Nebukadnezar hergeschleppt worden, hat sich jetzt hier irgendwie hochgemauschelt und jetzt haben wir das Problem. Das heißt, sie versuchen ihn, seine Ehre, seine Reputation, seinen Wert, seine Bedeutung zu nehmen. Das hat ja immer wieder auch geklappt. Das klappt ja bis heute im politischen Geschäft, ganz anderer Gesellschaftsformen. Wer bist du, Daniel? Wer bist du? Bist du der Staatsmann? Bist du der Mächtige? Bist du der Einfluss hat? Oder bist du der Gefangene aus Juda? Wer bist du? Und das nimmt uns ja mit hinein, eine ganz wichtige Sache, die für uns immer wieder von Bedeutung ist. Wir nennen das modern, was ist denn meine Identität? Wer bin ich denn? Bin ich auf der einen Seite der, der ganz hochgehoben wird, der Staatsmann, der Wichtige, der Einfluss hat, der eine Biografie hat, der was zu sagen hat? Oder bin ich der Gefangene da aus Juda? Bin ich einmal der und einmal der? Wie ist das denn eigentlich? Und jetzt entdecken wir bei Daniel etwas Wunderschönes. Er ist letztendlich weder das eine noch das andere wirklich tatsächlich für seine Identität bestimmend. Was ist er denn? Was ist er denn? Die wollen das nicht, diese Kollegen, aber sie tun ihm einen unglaublichen Dienst. Und sie tun auch uns einen unglaublichen Dienst, indem sie uns auf das Geheimnis des Daniel aufmerksam machen. Daniel kann auf der einen Seite der Staatsmann sein, der Macht und Einfluss hat, und Daniel kann auf der anderen Seite der Gefangene aus Juda sein. Was bestimmt ihn? Sein Gott. Sein Gott. Das haben die so glasklar erkannt, dass sie sogar sagen, wenn wir diesen Mann zu Fall bringen wollen, den wollten sie zu Fall bringen, dann haben wir mit normalen Möglichkeiten haben wir keine Chance, gar keine Chance. Der Mann ist integer, der geht seine Spur. Wie sollten wir mit Daniel irgendwas hinkriegen? Wir haben nur eine einzige Möglichkeit, und das ist wegen seiner Gottesverehrung. So heißt es in Vers 6b. Wegen seiner Gottesverehrung. Noch einmal in Vers 17b. Dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, sagt Darius, der helfe dir. Und noch einmal in Vers 21. Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott retten können. Haben wir dieses kleine Wörtchen entdeckt. Seine Gottesverehrung. Dein Gott. Dein Gott. Es ist seine ganz entscheidende Identität, die darin besteht, dass er zum lebendigen Gott gehört. Wie würden Sie sich beschreiben? Wer sind Sie denn? Wer sind Sie? Und dann fangen an zu rudern und beschreiben uns ein klein wenig, versuchen unsere Karrierepunkte aufzulisten und unsere unterschiedlichen biografischen Stationen. Und gleichzeitig wissen wir, dass was heute noch so wichtig für uns zu sein scheint, zu unserer Identität gehört, kann morgen alles schon Makulatur sein. Da kommt ein Schicksalsschlag, da ändern sich die Dinge, da fliegen sie irgendwo raus, da geht diese Beziehung in die Brüche, und das, was so offensichtlich eigentlich wesentlich ihre Personalität beschreibt, das wird so zweitrangig. Was ist das, was bleibt? Was ist das, was tatsächlich wesentlich ist? Was kann ihnen niemand nehmen? Keine gesellschaftliche Revolution, kein politischer Sturz, kein hochgebeamt werden der Karriere, kein Weggenommensein in irgendeinem Krankheitsraum oder wie auch. Was kann ihnen niemand nehmen? Paulus hat es einmal so gesagt: Christus ist mein Leben. Oder jetzt modern: Christus ist meine Identität. Ich sammle mir nicht meine persönlichen Dinge zusammen und das bin ich dann am Ende, sondern mein Gott, meine Beziehung zu ihm, das ist das, was mich letztendlich prägt und bestimmt. Das, was mich ausmacht, das macht mich sogar noch aus, wenn es mich auf dieser Seite der Erde gar nicht mehr gibt. Denn der Satz "Christus ist mein Leben" von Paulus, der geht ja ganz überraschend weiter. Christus ist mein Leben, dann ist sogar Sterben mein Gewinn, dann geht sogar diese personale Beziehung, die geht ja gar nicht in die Brüche. Das bin ich immer. Ich bin immer in der Beziehung zu Gott. Gott schafft mir meine Identität. Das, was ich bin, bin ich in der Beziehung zu Christus. Ach, es gibt so erfrischende Sätze im Neuen Testament, die da korrespondieren dazu. Einen, der steht im Galaterbrief in Kapitel 2, Vers 20. Da kann das der Cheftheologe der christlichen Kirche, der Apostel Paulus, einmal so formulieren. Er kann sagen, ich lebe. Ist ja nun mal ein guter Satz, ja. Ich lebe. Und indem er das sagt, bricht er ab und sagt, doch nun lebe nicht ich. Ja, jetzt was, Paulus, entscheide dich. Also, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist Identität. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, in meiner Existenz, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Das nimmt ihnen nichts und niemand. Boah, Daniel, bist du reich. Bist du reich. Du bist reich, wenn du ganz oben bist, der Staatsmann, dritter Mann unter dem König, top, Karriere, alles wunderbar. Und du bist reich, wenn sie dich ansprechen und sagen, das ist ja der Gefangene aus Juda. Das ist einer von diesen Exulanten, das ist ein Jude, mit dem kannst du nichts anfangen. Das hat mit seiner Identität nichts zu tun. Er ist immer der, mit diesem Gott lebt und mit diesem Gott unterwegs ist. Was ist das? Lassen Sie sich daran noch mal erinnern. Lassen Sie sich daran erinnern. Was ist das, was Ihnen niemand nimmt? Was ist das, was Ihnen bleibt? Der Christus, der sich mit Ihnen auf Ewigkeit verbunden hat. Sie können gut drauf sein, der Christus lebt in Ihnen. Sie können schlecht drauf sein, der Christus lebt in Ihnen. Sie können Einfluss und Macht haben. Der Christus lebt in ihnen. Sie können mit großer Schwachheit am Ende ihres Lebens sein. Der Christus lebt in ihnen. Ich lebe. Doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Identität besteht in der Christusbeziehung, in der Christusgemeinschaft. Mensch, was haben wir es gut? Sie haben mit dem Christus die Konstante ihrer Person. Die Konstante ihrer Person. Und die über ihrem Leben mit der Liebe ihnen das präsentiert und sagt. Das ist das eine. Daniel, wer bist du? Und wir würden neutestamentlich sagen, mit Galater 2, er ist der in Christus, in Gott Gehaltene. Das ist das eine. Das andere, was ich natürlich Ihnen gerne sagen möchte heute Abend zu Daniel 6, das ist ganz, ganz klar, bevor dann die Grube wirklich kommt, keine Sorge, ist natürlich, dass wir bei dem Daniel davor stehen vor einem ganz wichtigen Phänomen. Und ich würde es gerne an dem offenen Fenster nach Jerusalem festmachen. Das berühmte offene Fenster nach Jerusalem. Haben Sie es nochmal gelesen? Als Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Wir stoßen hier auf das Phänomen auffällig glauben. Auffällig glauben. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes im Leben des Daniel. Und wenn es mir gelingt, dass sie dieses offene Fenster nicht so schnell vergessen, dann haben wir gewonnen. Dass Daniel hier bei offenem Fenster seinen Glauben ausübt. Das hat er getan, als er ganz oben war, als er der Staatsmann war. Wusste jeder damals in dem großen Medo-Persischen Reich, der verrückte Jude, ja klar, der betet dreimal am Tag, das kannst du auch dir anschauen, kannst du in ein Privatquartier gehen und da siehst du ihn, wie er niederfällt, das macht er vor offenem Fenster, das ist ganz eindeutig, das hat er tatsächlich zu seiner Regel gemacht. Er hat es zu seiner Regel gemacht. Stoßen wir auf ein wichtiges Phänomen von uns Jesusleuten, nämlich, dass es uns gut tut, uns wirklich gut tut, dass wir ganz bestimmte Regeln, Einübungen, Abläufe haben, die zu unserem geistlichen Leben dazugehören. Die bis in den öffentlichen Raum hineingehören. Das ist etwas, was ihr Leben bestimmt und was ihrem Leben einen Rhythmus und einen Halt und eine Stabilität gibt. Nein, ich will Sie nicht ärgern, wenn ich Sie an die Corona-Zeit erinnere. Aber war das nicht genau, ich weiß nicht, wie es Ihnen da ging, war das nicht genau eines von den Herausforderungen, dass wir herausgenommen waren aus dem, was eigentlich zu unserem Leben gehörte. Und dann sind wir je nachdem ins Schludern, ins Schlenkern gekommen. Wir haben unseren Raum, unsere Ordnung, auch unsere geistliche, unsere christliche Ordnung verlassen. Wir konnten sie kaum aufrechterhalten. Und manch ein von uns hat's da ganz schön durchgewirbelt. Und da haben wir ein Stück weit das gelernt, neu schätzen zu lernen, was es bedeutet, wenn man sich einen Rahmen gegeben hat, wenn man sich eine Ordnung gegeben hat, wenn man weiß, wie man sein Leben leben will. Und deswegen möchte ich Sie so gerne auf dieses offene Fenster von Daniel aufmerksam machen. Man würde ja dem Daniel sagen, Daniel, wenn du jetzt genau weißt, dass da inzwischen die Paparazzi vor dem Fenster stehen, und dass da deine Gegner nur warten, dass genau das jetzt passiert, dann muss man doch nicht so doof sein. Und das jetzt gerade noch in der Öffentlichkeit machen. Jetzt mach doch die Fenster für ein paar Wochen zu, bis der ganze Sturm vorüber ist und dann sieht man wieder weiter und dann kannst du auch wieder deinen normalen Lauf da machen. Und wir merken, das macht er nicht. Er macht es nicht. Es ist fast eine Provokation. Und für Daniel ist es eine eingeübte Selbstverständlichkeit. Das, was er trainiert hat, gehört zu ihm. Ich möchte versuchen, Ihnen das so zu erklären, dieses öffentlich Leben, das auffällig Glauben, das hat ganz unterschiedliche Aspekte. Ich will es mal so sagen, das tue ich zuallererst um meinetwillen. Das tue ich zuallererst um meinetwillen. Öffentlich Leben ist nämlich eine Hilfe für Sie und für mich. Ich kann gar nicht anders. Ich erkläre es Ihnen. Langensteinbach ist nicht viel größer als Lonsing, nicht viel. Ein paar Bissen, aber nicht viel. Also von der Art ist da nicht viel mehr los als hier. Also überschaubar. Das heißt, ich sage immer, wenn ich mal meine Langensteinbacher Höhe verlasse, da wo ich arbeite, und dann ins Dorf reingehe, ja, es hilft ja nichts. Die kennen mich. Versteht ihr, was ich meine? Ist ja klar. Sie kennen ja auch ihren Pfarrer. Und das heißt, ich muss mich benehmen. Und wem hilft das? Mir. Mir. Dass man was sieht und begreift. Öffentlich leben, in einem öffentlichen Raum leben, in einem Beziehungsgeflecht leben. Zusammen zu sein in einer Kirchengemeinde, vielleicht auch in einem Hauskreis, einer Dienstgruppe. Voneinander wissen. Wen schützt das? Mich schützt das. Mich schützt das. Wir sind doch nicht die Helden. Wir sind doch gar nicht die großartigen Persönlichkeiten. Sondern wir brauchen genau dieses, dass wir allein um unser Selbstwillen in einem Rhythmus, einem Rahmen, einem Raum, einem Lauf sind. Und deswegen mache ich Ihnen Mut. Öffentlich leben, Ihren Glauben praktizieren, sichtbar werden, allein für sich selber. Der zweite Grund ist natürlich, Sie wollen natürlich öffentlich leben und öffentlich glauben um Gottes Willen. Öffentlich leben und glauben um Gottes Willen. Denn das, was den Daniel, wir hatten ja von seiner Identität gesprochen, das, was den Daniel ausmacht, ist ja nicht der Staatsmann Daniel und nicht der Gefangene aus Juda, sondern wir hatten gesagt, das Entscheidende von Daniel ist seine Beziehung zu Gott. Und das, was ihn wirklich ausmacht, das kann man doch nicht auf Dauer verbergen. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Stellen Sie vor, bei der Frage, die Jürgen da vorhin gestellt hat, nach meiner Frau, und ich hätte jetzt gesagt, also das kann man jetzt nicht so genau sagen, ob ich verheiratet bin und eine Frau habe, möchte ich mich auch nicht so zu äußern. Was hat der Mann denn für eine Störung? Irgendwas stimmt doch da nicht. Entweder hat er eine Frau und er ist mit ihr zusammen und er lebt und lebt sie. Oder versteht ihr, was ich meine? Wenn ich sage, das ist das Allerwichtigste für mich, mein Glaube ist das Allerwichtigste für mich. Aber wenn Sie zu mir kommen, dann taucht das nirgendwo auf. Dann würden Sie sagen, das stimmt doch was nicht. Stimmt doch was nicht. Wir hatten einmal einen Glaubenskurs, von dem ich vorhin erzählt habe. Und in diesem Glaubenskurs war unter anderem eine Frau mit dabei, die suchend war, überlegte, ob sie zum christlichen Glauben sich da hinbewegen und annähern sollte. Und dann hatte ich in meiner Direktheit ihr gesagt, jetzt gehen Sie mal fröhlich in die Woche rein und dann werden Sie in dieser Woche, Sie werden schon Gott begegnen. Und sie hat mir nachher erzählt, dass sie gesagt hat, dieser blöde Pastor, was der da immer denkt, wie soll mir Gott begegnen? Und am nächsten Tag war sie in ihrer Firma ganz normal wie immer. Und in ihrer Firma hatte sie einen Kollegen, mit dem sie schon jahrelang zusammenarbeitete. Und dieser Kollege sprach sie an, und es war kurz vor Ostern, und sagte zu ihr, ich wünsche dir ein gesegnetes Osterfest. Schlichter Satz, das ist nicht aufregend. Aber das hatte er noch nie getan, vor allem dieser Begriff. Gesegnetes Osterfest. Und dadurch sind sie ins Gespräch gekommen. Und dadurch kam raus, dass der Mann Christ war. Und dann sind sie ins Gespräch gekommen, das war für diese Frau, das war für sie ihre Gotteserfahrung. Der blöde Pastor hat recht, Gott kann mir tatsächlich begegnen, er begegnet mir meinem Arbeitskollegen. Ich habe das von ihr gehört und hatte ein ambivalentes Gefühl. Mein Gefühl war mich, wie hat der Arbeitskollege es geschafft, jahrelang mit dieser Frau zusammenzuarbeiten, ohne dass auch nur irgendwo zum Ausdruck kam, dass er an Jesus Christus glaubte. Das ist eine Kunst. die größte Liebe seines Lebens jahrelang geheim halten. Ich lebe öffentlich um wessen Willen? Um Gottes Willen. Das ist mein Gott. Soll ich irgendwie und irgendwer? Selbstverständlich, aber natürlich, wer mir begegnet, begegnet dem christlichen Glauben. Wer mir begegnet, begegnet offensichtlich Jesus. Und ich hoffe nicht, dass es irgendeinen Tag meines Lebens gibt, wo er nicht in irgendeiner Art und Weise mit die Mitte bestimmt und selbstverständlich dazu gehört. Öffentlich leben. Um meinetwillen, um seinetwillen, und Sie ahnen es schon, um der anderen Willen. Um der anderen Willen. Ich finde das so faszinierend, dass der ganze politische Raum im Medo-Persischen Reich wusste, wie der Jude Daniel tickt. Wie der tickt, das wussten die. Auch damals gab es Juden, die, würden wir sagen, ihren Glauben weit zurückgehalten haben, die säkularisiert waren. Und es gab Juden, die intensiv ihren Glauben gelebt haben. Und das war ein Zeugnis, ja selbstverständlich. Es ist viele, viele Jahre her. Viele Jahre, da hatte ich noch irgendwelche öffentlichen Jobs in irgendwelchen christlichen Gremien. Und einmal tatsächlich war ich in einem dieser Kreise damit drin und wir hatten einen Termin bei der damaligen Bundeskanzlerin. Gut, das war jetzt nicht der alltägliche Termin. Man bereitete sich darauf vor. Man hatte auch nur ein ganz bestimmtes Slot, in dem man mit dieser Frau kurz sein Anliegen vorbringen sollte. Und dann sind wir so reinmarschiert ins Bundeskanzleramt und waren dann da. Und dann kam Angela Merkel, und das werde ich nie vergessen. Sie wusste ja, wen sie da vor sich hat, den ganzen christlichen Klüngel, sie, die Pfarrerstochter. Und dann sagte sie diesen Satz, schaute uns an und sagte, Sie sind ja Intensivgläubige. Das Wort, Sie sind ja Intensivgläubige. Und ich dachte, wow, ja, das bin ich. Und zwar gerne. Das heißt, ich wollte sagen, das ist bei Ihnen ja nicht so. Nein, Sie sind intensiv. Sind Sie Intensivgläubige? Um Ihretwillen, um Seinetwillen und der anderen Menschen willen. Daniel steht da am offenen Fenster. Das macht, was er immer macht. Geht auf die Knie. Betet sein Gebet. Und der Mann ist nicht blöd. Er weiß, das kann mein Ende sein. Das kann jetzt mein Ende sein. Und da kommt etwas ganz besonders Schönes zum Tragen. Und darauf möchte ich Sie abschließend hinweisen. Dass der Glaube des Daniel eine ganz besondere Farbe hatte. Der Fachausdruck dafür heißt, er war nicht utilistisch. Also er war nicht an der Nützlichkeit orientiert. Normalerweise leben wir vorrangig utilistisch, nützlich. Oder bringt mir das was? Und wenn mir es nichts bringt, dann lasse ich es. In dem Fall war der Glaube doch nicht hilfreich. In dem Fall war der Glaube doch schädlich. In dem Fall war der Glaube doch lebensgefährlich. Und jetzt entdecken wir hier bei dem Daniel etwas, was mir zum Schönsten überhaupt gehört. Wenn ich nicht glaube, weil mir das was bringt, weil man das halt jetzt gerade so macht, weil das jetzt in irgendeiner Art und Weise auch mit in unseren Kulturkreis reingehört, sondern weil das meine Sache ist. Ob es mir nützt oder mir schadet. Ob es mich nach vorne pusht oder in die Löwengrube bringt. Entscheidend ist, dass es meine Glaube ist. Und wir stehen vor dem Daniel mit großem Respekt, mit Staunen und mit Sehnsucht, dass auch unser Glaube, je länger wir glauben, dieses Format kriegt. Da müssen wir nicht gleich in die Löwengruben laufen. Aber dass wir wissen, egal ob Menschen das gut finden oder nicht gut finden, ob das meine Freundschaften fördert oder killt, ob das der Karriere dienlich ist oder nicht, das ist meine Sache. Meine Identität, meine Personalität hängt an Jesus. Und deswegen lebe ich öffentlich zu seiner Ehre. Auch um meinetwillen, um der anderen willen, aber auch um seinen Willen. Und ich möchte gerne glauben um des Glaubens willen, unabhängig, ob er das was bringt oder nicht. Darius steht daneben und kann das nicht fassen. So eine Figur, so eine Person, das ist für ihn ein Phänomen. Und tatsächlich, er begleitet dieses ganze Geschehen und während das ganze Geschehen begleitet, wir haben es ja gelesen und gehört, erlebt er tatsächlich dieser Gottes Daniel. Der kann, er muss nicht. Er muss nicht. Aber er kann in alle Bereiche rettend, heilvoll, wundertätig hineingreifen. Und so endet unser Text ja mit einem großen Aufruf des Darius. Die Halbwertszeit dieses Satzes im Leben des Darius, oh, oh, oh. Das heißt, das war so ein politisches Statement, das man abgab. Vielleicht kurz auch berührt von einer religiösen Nähe. Daniel war da ganz anders. Ob Darius sein Statement gibt oder nicht. Ob Löwengrube oder nicht. Ob Staatsmann oder Gefangener aus Juda. Was ist entscheidend? Ich gehöre zum Christus, neutestamentlich gesprochen. Ich lebe öffentlich meinen Glauben. Und ich will nicht, dass er utilistisch ist. Egal, ob er nützt oder nicht nützt. Wir gehören zum Christus. Wir beten. Ich lade Sie ein, wenn Sie wollen, dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, viele von uns kennen diesen Bericht seit Kindheitstagen. Und das haben wir heute Abend wieder nochmals lesen können und stehen vor diesem Phänomen, vor diesem unglaublichen Geschenk, dass unser kleines irdisches Leben diese Würde, diese Ehre, diese Schönheit bekommen hat, mit dir verbunden sein zu dürfen. Unsere Identität, unser Schatz, unser Reichtum ist die Gemeinschaft, die Beziehung mit dir und zu dir. Egal, welche Eckdaten sonst mein Leben ausmachen, dass ich dein bin und du mein bist, das ist mein Glück. Dank sei dir dafür. Und Herr Jesus Christus, wir stehen vor dir und bitten dich von ganzem Herzen mit diesem offenen Fenster im Blick des Daniel, dass unser Leben, unser Glauben, unser Sein, unser Alltag mit einem auffälligen Glauben zu tun hat. Als Schutz für uns selber, zu deiner Ehre und zum Segen für andere. Und öffne uns die Augen, öffne uns das Herz, öffne uns den Blick dafür, wo und wie auch unser Leben, unser Glauben im offenen Raum, in der Auffälligkeit gelebt werden kann. Und dann, Herr Jesus, du weißt, wie schnell wir uns zurückziehen. Wenn uns unser Glaube nichts bringt, wenn er sich nicht als unterstützend erweist. Und wir bitten dich so sehr, wenn wir den Daniel sehen, gib uns einen von Nützlichkeit unabhängige Beziehung, ein Vertrauen zu dir. Danke, dass du uns diese Figur des Daniel so vor Augen stellst. Danke für das Glück der Gemeinschaft mit dir. Danke für alle Prägungen und Profilierungen im öffentlichen Glauben. Danke, dass du mehr bist, alles bist, das Wichtigste für uns. Wir beten dich darüber an. Amen.